Im letzten Jahr habe ich mir ein ganz besonderes Projekt vorgenommen. Ich habe zwar in meinem Leben schon bestimmt alle Bücher der Bibel mehrfach gelesen, aber ich hatte mir vorgenommen, jetzt will ich mal die Bibel wirklich am Stück durchlesen. Ich will mal ganz vorne anfangen bei 1. Mose 1 und durchlesen bis Offenbarung 22, natürlich nicht am Stück, sondern in vielen kleinen Schritten. Aber ich muss sagen, das war schon eine sehr interessante Erfahrung. Und mir wurde dabei auch wieder ganz neu deutlich, dass die Bibel doch sehr lange, umfangreiche Passagen enthält, die nicht gerade so richtig leicht verdaulich sind. Ja, also ich habe gemerkt, man bekommt schon einen falschen Gesamteindruck von der Bibel, wenn man immer nur Losungen liest oder solche netten einzelnen Verse, die man gern in Kalendern abdruckt. Nein, viele Texte der Bibel, die druckt man nicht auf Kalenderblätter. Viele Texte der Bibel sind leider gar nicht nett. Ja. Im Gegenteil, die sind eher düster, traurig, deprimierend. Schlimmer noch, es gibt Passagen, die sind wirklich furchteinflößend, blutig, gewalttätig. Und was für christliche Leser dabei vielleicht besonders erschütternd sein kann, das ist die Tatsache, dass manchmal Gott mittendrin ist in diesen gewalttätigen Texten. Also vielleicht kennst du ja die Geschichte von der Eroberung der Stadt Jericho. Ich kenne diese Geschichte jedenfalls schon seit meinen Kindertagen und ich habe die Geschichte immer geliebt. Ja? Also das Volk Israel, das um die Stadt Jericho herumzieht und irgendwann blasen sie dann in die Posaunen und dann stürzen die Mauern ein. Das ist doch eine großartige Geschichte, denn die Botschaft war für mich immer, unser Gott ist ein starker Gott und im Jugendkreis haben wir dann diesen schönen Gospel-Song gesungen. Joshua fit the Battle of Jericho and the walls came tumbling down. Was für ein tolles Bild dafür. Unser Gott kann Mauern niederreißen. Ja? Auch die Mauern, die uns im Moment im Weg stehen, die uns zu schaffen machen. Unser Gott ist stärker. Und ich war so begeistert von dieser gleichnishaften Deutung dieser Geschichte, dass mir erst viel später klar geworden ist, Moment mal. Hier ist ja auch von einer blutigen Eroberung die Rede, ein Landnahmekrieg, ein Eroberungskrieg. Ja, die Juden sind in ein bevölkertes Land eingefallen, sie haben die Städte eingenommen und die Bevölkerung vertrieben oder manchmal auch umgebracht. Und das Schlimmste daran ist, Gott hat sie nicht etwa daran gehindert, mehr noch, Gott hat Josua regelrecht aufgefordert, das zu tun. Und dieses Wunder der einstürzenden Mauern zeigt tatsächlich, Gott war sogar aktiv an diesem Krieg beteiligt. So, und als mir das zum ersten Mal klar geworden ist, hat mich das schon ein wenig schockiert. Und mir haben sich Fragen gestellt, wie kann das sein? Wie passt das bitte zu dem Gott des Neuen Testaments? Gott ist doch ein Gott der Liebe. Mehr noch, Johannes schreibt, Gott ist Liebe. In Person. Ja, und im Neuen Testament, da begegnet uns ein Jesus, der ist so vollkommen anders, der ruft uns dazu auf, sogar noch unsere Feinde zu lieben. Ja, die andere Wange hinzuhalten, wenn wir geschlagen werden. Und als Petrus Jesus mit dem Schwert verteidigen will, da ruft Jesus ihn sofort zurück und heilt dem Soldaten gleich das Ohr wieder an. Ja, und anstatt sich zu wehren, lässt Jesus sich kreuzigen. Und inmitten seiner Qual betet Jesus noch für seine Peiniger, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie bitte soll ein solcher Jesus zu dem Gott passen, der Josua dazu aufruft, Städte zu erobern und die Bevölkerung umzubringen? Ja, wie passt das bitte zur Liebe Gottes und zu Jesu Rede von der Feindesliebe? Jetzt gibt es schon seit der frühen Christenheit immer wieder Leute, die uns zu diesem Widerspruch einen ganz simplen Lösungsansatz anbieten. Ja, sie sagen ganz einfach, der Gott des Alten Testaments ist überholt. Ja, diese Texte im Alten Testament, die zeigen einfach nur, wie sich die Menschen damals Gott vorgestellt haben. Und im damaligen Kontext war das vielleicht auch irgendwie verständlich. Aber spätestens vor dem Hintergrund der Bergpredigt müssen wir sagen, dieses Gottesbild ist überholt, es ist archaisch, das können wir heute nicht mehr akzeptieren. Und als Jesus-Nachfolger sind wir geradezu aufgefordert dazu, solche Bibelstellen zurückzuweisen. Denn Jesus hat ja etwas ganz anderes gelehrt und gelebt. Und deshalb müssen wir heute mit Jesus solche Bibelstellen kritisch hinterfragen und deutlich machen, hier haben die biblischen Autoren des Alten Testaments ein falsches Gottesbild gezeichnet. Ja, wir müssen die biblischen Aussagen überall dort ablehnen, wo sie der Lehre und dem Leben Jesu widersprechen. Und es klingt ja erstmal nachvollziehbar. Die Frage ist nur, haben wir mit diesem Winkelzug wirklich die Probleme gelöst? Ja, können wir wirklich Jesus gegen die Bibeltexte im Alten Testament ausspielen? Funktioniert das biblisch? Funktioniert das theologisch? Können wir wirklich Bibeltexte sachlich, inhaltlich ablehnen? Auf der Basis der Lehre und des Lebens Jesu. Und ich möchte euch gern zwei Gründe nennen, warum ich meine, dieser Lösungsversuch klappt nicht. Ja, also wenn wir als Christen die Bibel als Gottes Wort ernst nehmen wollen, dann kann dieser Lösungsversuch eigentlich nicht in Frage kommen. Und das aus zwei Gründen. Erstens müssen wir feststellen, wir finden im Neuen Testament überhaupt keinen Ansatz für die These, dass Jesus ein Bibelkritiker gewesen wäre. Im Gegenteil, Jesus, Paulus und Petrus haben sich immer wieder zu 100% zur Gültigkeit, zur vollständigen Autorität der Schriften des Alten Testaments gestellt. Paulus hat gesagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre. Jesus hat gesagt, nicht mal ein winziges Schriftzeichen der heiligen Schriften darf aufgelöst werden. Also die Belege sind überwältigend eindeutig, dass alle Autoren des Neuen Testaments, genau wie allgemein die Juden der damaligen Zeit, sich komplett zur Autorität des Alten Testaments gestellt haben. Und es wäre vollkommen undenkbar gewesen für diese Leute zu sagen, ja, in diesen Texten wird Gott halt falsch beschrieben oder hier wird Gott was in den Mund gelegt, das der wahre Gott niemals sagen würde. Das wäre nicht gegangen. Nein, für diese Leute war klar, was Mose gesagt hat, hat Gott gesagt. Was die Propheten gesagt haben, hat Gott gesagt. Und deshalb gilt, wer sperrige Texte des Alten Testaments einfach so mit veralteten Gottesbildern wegerklären will, der nimmt letztlich auch das Neue Testament nicht ernst, denn im Neuen Testament wird die Gültigkeit und die Autorität des Alten Testaments durch die Bank bestätigt. Ja, und dieser Lösungsansatz hat auch noch ein zweites Problem, denn wenn wir das Neue Testament genau lesen, dann merken wir, ja, auch da gibt es viele Passagen, in denen harte Gerichte angekündigt werden. In Hebräer 10, 31 lesen wir, der Herr wird über sein Volk Gericht halten. Es ist schrecklich, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Jesus spricht immer wieder von der Hölle, er spricht vom Gericht, er spricht davon, dass es einigen Städten im Gericht schlimmer ergehen wird wie Sodom und Gomorra. Und ganz heftig wird es dann in der Offenbarung. Ja, da sehen wir einen Jesus, der ein Schwert im Mund hat, der eine Armee anführt. Ein Jesus, der die Machthaber dieser Erde im Kampf besiegt und niederwirft. Also das heißt, wer die Gewalttexte aus dem Alten Testament streichen will, ja, der muss beim Neuen Testament gleich weitermachen. Und am Ende hätten wir nur noch eine ziemlich dünne Bibel übrig. Also das heißt, es ist keine Lösung, den Gott des Alten Testaments einfach für veraltet und überholt zu erklären. Aber wenn das so ist, dann bleibt die Frage natürlich brandheiß. Wie passen die Gewalttexte der Bibel zu diesem liebevollen Gott? Wie passt der Gott, der die Liebe in Person ist, zu diesem Gott, der Josua in den Krieg schickt? Diese Frage hat mich wirklich lange Zeit sehr umgetrieben, so sehr, dass ich echt im Gebet drum gerungen habe und Gott gefragt habe, Gott, wie passt es zusammen? Wie kann ich das verstehen? Und übrigens, ich möchte dir das auch von Herzen empfehlen, wenn du über eine Bibelstelle stolperst, die du nicht verstehen kannst, hey, dann stell doch Gott im Gebet mal deine Fragen. Bitte ihn, dass er dir hilft, sein Wort zu verstehen. Gott beantwortet nicht immer alle unsere Fragen. Aber in dem Fall habe ich das so empfunden, dass Gott mir doch antwortet. Ich habe mich so gefühlt, wie wenn Gott mir immer wieder so ein kleines weiteres Puzzleteilchen schenkt. Puzzleteile, die mir helfen, neu zu vertrauen, dass die Bibel wirklich verlässlich ist und dass es wirklich ein und derselbe Gott ist, der uns quer durch die ganze Bibel begegnet. Und ich möchte euch jetzt gerne im nächsten Teil dieses Vortrags ein wenig von diesen Puzzleteilen berichten, die mir da wichtig geworden sind. So fangen wir an mit dem ersten Puzzleteil und es lautet: Für die Kirche Jesu gilt das Gebot der absoluten Gewaltfreiheit. Also wer das Neue Testament liest, der merkt es schnell. Für Jesus, für Paulus ist physische oder psychische Gewalt gegen andere Menschen keine Option. Ja, Paulus hat zwar immer mal wieder durchaus eine militärische Sprache. Er spricht davon, dass wir eine Waffenrüstung anziehen sollen. Und er spricht vom Schwert des Geistes. Aber wenn man das genauer liest, merkt man schnell, diese Rüstung hat nichts zu tun mit einer echten Rüstung, mit echten Waffen aus Metall. Sondern diese Rüstung hat eine geistliche Natur. Und ganz wichtig ist, diese Waffen richten sich auch nicht gegen Menschen. Sondern Paulus rechnete damit, dass es Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt gibt, gegen die wir uns rüsten müssen. Und wie klar er da war, das wird dann auch deutlich, wenn er sich auf Jesus bezieht. Jesus war an diesem Punkt, das haben wir vorher schon angesprochen, völlig klar. Jesus hat seinen Nachfolgern eine Friedfertigkeit gelehrt und vorgelebt, wie sie wirklich einzigartig ist in der damaligen Welt. Und wie es bis heute noch beeindruckend wirkt, selbst auf Nichtchristen, selbst auf Vertreter anderer Religionen. Und deshalb gilt für die Kirche Jesu diese Kriegsgeschichten des Alten Testaments. Die sind für Christen zwar super lehrreich, wenn man sie auf einen geistlichen Kampf überträgt, in dem auch Christen stehen, natürlich. Aber für physische oder psychische Gewalt gegen Menschen gibt es für die Kirche Jesu nicht den Hauch eines Rechtfertigungsansatzes aus der Bibel. Im Gegenteil, eine Kirche, die im Namen Gottes Krieg führt, Kreuzzüge führt, war nur deshalb möglich, weil sich die Kirche von Gottes Wort entfernt hat, davon bin ich überzeugt, weil sie in einer völlig unbiblischen Weise staatliche und kirchliche Macht miteinander verbunden und vermischt hat. Und es sollte uns, denke ich, heute eine Warnung sein, eine Lehre sein, immer strikt zu trennen zwischen der Kirche Jesu auf der einen Seite und staatlicher Gewalt auf der anderen Seite. Die Kirche Jesu hat kein Mandat zur Gewaltausübung, weder psychisch noch physisch. Wer Jesus nachfolgt, ist aufgefordert, seinen Schuldigern zu vergeben, sogar seine Feinde zu lieben, für sie zu beten, Friedensstifter zu sein. Darin ist aus meiner Sicht die Bibel vollkommen eindeutig und klar. Aber jetzt kommt das zweite Puzzleteil ins Spiel. Und das zweite Puzzleteil lautet: Die Notwendigkeit staatlicher Gewalt zur Eindämmung des Bösen, die wird von der Bibel schon klar bestätigt. Ja, man liest es vor allem im 13. Kapitel des Römerbriefs. Da macht Paulus klar, Gott selbst setzt staatliche Autoritäten ein, um die Ordnung in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Und ich finde es schon ziemlich erstaunlich, dass Paulus das so betont, weil Paulus hat ja selbst Verfolgung erlebt. Er hat gerade auch durch Vertreter der staatlichen Gewalt ziemlich schwer leiden müssen. Und insgesamt waren die Juden von den Römern in übler Weise unterdrückt. Also es wäre verständlich gewesen, wenn Paulus ein sehr gespaltenes Verhältnis zu staatlicher Gewalt gehabt hätte. Aber in Römer 13 sehen wir, Paulus hat unbedingt befürwortet, dass es eine staatliche Gewalt geben muss. Wörtlich schreibt er, die Staatsgewalt trägt das Schwert nicht ohne Grund. Sie steht im Dienst Gottes und vollzieht seine Strafe, an dem der Böses tut. Das ist in Römer 13, Vers 4. Da rechnet Paulus also mit der Realität, dass Menschen Böses tun. Und dass es notwendig ist, diesem Bösen mit staatlicher Gewalt entgegenzutreten. Und insofern ist es biblisch gut begründbar, dass wir auch heute noch eine Polizei haben, dass wir eine Armee haben. Und natürlich können sich an dieser Polizei und an der Armee auch Christen beteiligen. Und wenn Christen im Dienst des Staates tätig sind, ja, dann können und dann müssen sie natürlich auch diese staatliche Gewalt ausüben. Denn gerade auch Christen wissen ja, dass wir auf Basis des biblischen Menschenbilds damit rechnen müssen, dass Menschen Böses tun und dass dieses Böse durch staatliche Gewalt eingedämmt werden muss. Ja, wir wissen zwar alle, dass Gewalt oft auch keine Lösung ist. Falsch eingesetzt macht Gewalt die Dinge schlimmer statt besser. Aber faktisch auch, der Gott der Bibel ist eben kein naiver Pazifist, weder im Alten noch im Neuen Testament. Quer durch die Bibel wird vielmehr deutlich, Menschen tragen etwas Böses an sich. Und es braucht staatliche Gewalt, um dieses Böse in Schach zu halten, in die Schranken zu weisen und um die Schwachen vor bösartiger Gewalt zu schützen. Damit sind wir schon beim dritten Puzzleteil und das heißt, Kriege waren für den Staat Israel im damaligen kriegerischen Umfeld unausweichlich, um leben und überleben zu können. So, wer sich das Alte Testament mal genau durchliest, aufmerksam durchliest, der merkt schnell, das Volk Israel war von bösem Verhalten anderer Menschen regelmäßig betroffen, schwer betroffen sogar. Es hatte oft zu leiden, wurde oft bedroht durch aggressive, kriegerische Nachbarvölker. Israel wurde überfallen, Israel wurde unterdrückt, Israel wurde ausgebeutet. Einmal sogar deportiert und scheinbar ausgelöscht. Und das ist immer wieder, hat es solche Dinge gegeben. Und mir zeigt es, es waren ganz offenkundig extrem kriegerische Zeiten damals. Und es war in diesem Umfeld schlicht und einfach keine Option, auf eine Armee zu verzichten oder auf militärische Anlagen zu verzichten, wie zum Beispiel auf Stadtmauern. Ja, also die Bereitschaft und die Fähigkeit, Kriege zu führen, waren für das Volk Israel schlicht und einfach überlebensnotwendig. Alles andere wäre vollkommen realitätsfremd gewesen und verantwortungslos in der damaligen Zeit. Und klar ist auch, das Volk Israel war ja nicht einfach nur ein Gottesvolk, so wie die heutige Kirche Jesu. Anders als die Kirche Jesu war Israel zugleich auch ein Staat. Und es ist deshalb überhaupt nicht überraschend, dass Israel staatliche Gewalt ausgeübt hat und ausüben musste. Und angesichts des kriegerischen Umfelds damals ist es auch überhaupt nicht überraschend, dass Israel tatsächlich Kriege führen musste. Überraschend ist allerdings, wie Israel seine Kriege geführt hat. Und damit sind wir beim vierten Puzzleteil und es lautet, die alttestamentlichen Kriege Israels sind anders als die Kriege anderer Völker. Was meine ich damit? Oft wird ja behauptet, die Kriege Israels im Alten Testament, die seien keinen Deut besser gewesen als die Kriege anderer Völker. Aber ich muss sagen, wenn ich in die Bibel schaue, sehe ich das nicht so. Also wenn ich da die Berichte über die Kriege Israels durchlese, dann fallen mir da doch große Unterschiede auf. Schauen wir uns einen dieser Unterschiede mal genauer an. Erstens hat Israel niemals Kriege zur Ausbreitung der eigenen Religion geführt. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, aber wir lesen das niemals in der Bibel, dass andere Völker erobert werden sollten, um ihnen die jüdische Religion aufzuzwingen. Ja, sowas gab es nicht. Und das gab es ja leider in anderen Religionen immer wieder, aber dem Judentum war eine solche Gesinnung völlig fremd und sie ist es bis heute. So eine Gesinnung finden wir bis heute im Judentum nicht. So, der zweite Unterschied lautet, Israel hat keine imperialistischen Expansionskriege geführt. Also wir kennen das ja ansonsten häufig aus der Geschichte. Da gibt es diese großen Welteroberer, wie zum Beispiel Alexander der Große und Caesar und Genghis Khan, die Osmanen bis hin zu Napoleon. Und die haben diese Expansionskriege geführt, um ihr Gebiet zu erweitern. Sie haben Nachbarländer angegriffen dafür. Und das Erstaunliche ist, dass sie dafür heute vielfach immer noch als Helden verehrt werden. Und das, obwohl diese Leute mit diesen Kriegen unfassbares Leid über die Menschen gebracht haben. Aber das galt in der Antike als Heldentat, so etwas zu tun. Nicht so bei Israel. In der Bibel lesen wir, Gott hatte Israel ein klar umrissenes Gebiet als Lebensraum zugewiesen. Und wir lesen nirgends in der Bibel etwas von der Idee, dass Israel sich darüber hinaus irgendwelche Nachbarländer einverleiben sollte oder dass es gar ein Weltreich anstreben sollte. Es gab in der Geschichte Israels nur einen Eroberungskrieg, nämlich als Israel nach der Sklavenzeit in Ägypten überhaupt keinen Landbesitz und gar keine Heimat hatte, da gab es diesen Krieg, um das Land Kanaan zu erobern, das Gott Israel versprochen hatte. Und auf diese Ausnahme werden wir gleich noch näher zu sprechen kommen. Aber ansonsten galt immer und jederzeit, dass Israel zwar selbst schwer zu leiden hatte unter dem Eroberungsdrang der Nachbarländer, aber Israel selbst war dieser Gedanke völlig fremd, imperialistische Expansionskriege zu führen. Und es gibt noch einen wichtigen Unterschied bei den Kriegen Israels. Der dritte Unterschied lautet, Israel durfte keine eigenmächtigen Kriege führen. Ja, auch das fällt in der Bibel durchgängig auf. Israel durfte ausschließlich dann Krieg führen, wenn Gott selbst es erlaubt hat. Ja, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber in vielen Geschichten über die Kriege Israels spielen Wunder eine ganz entscheidende Rolle. Und mit diesen Wundern macht die Bibel natürlich deutlich, Gottes Wegweisung, sein Segen, sein wunderwirkendes Handeln war absolut entscheidend für Israel, um im Krieg erfolgreich sein zu können. Ja, vielleicht kennst du diese Geschichte in 2. Mose 17, da kämpfen die Israeliten gegen die Amalekiter. Und die Bibel berichtet, dieser Kampf läuft nur so lange erfolgreich, wie Mose seine Arme betend zu Gott erhebt. Ja, und kaum lässt Mose seine Arme sinken, weil sie halt irgendwann müde werden, da gewinnen die Feinde die Oberhand. Und da wird dann völlig klar, ohne Gottes Segen hätte Israel keine Chance gehabt. Oder denk mal an die Geschichte Gideons, zu dem Gott gesagt hat, dass er den größten Teil seiner Truppe nach Hause schicken soll, bevor er in den Krieg zieht. Ja. Gott war es immer wieder wichtig, dass die Israeliten verstehen, dass es im Kampf nicht so sehr auf die Truppenstärke ankommt, sondern allein auf den Segen Gottes. Und immer wieder sehen wir dann auch in der Bibel, wenn Israel versucht hat, dann einfach so auf eigene Faust loszukämpfen, dann hat das fast immer in einer Katastrophe geendet. Und das macht deutlich, nirgends in der Bibel bekamen die Anführer Israels einen Freibrief für eigenmächtige Kriegsführung. Kriege waren immer nur dann möglich, wenn Gott selbst das erlaubt hat. Aber da stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum hat Gott manchmal solche Kriege erlaubt? Ja, zum Teil haben wir das ja schon beantwortet. Die Welt war damals eben extrem kriegerisch. Kriege waren unausweichlich, um leben und überleben zu können. Aber dazu kommt jetzt noch ein weiteres, ein fünftes Puzzleteil. Und es lautet, manche Kriege sind ein Ausdruck von Gottes Gerichtshandeln. So, lass mich erklären, was ich da damit meine. In der Bibel kommt es immer wieder vor, dass Gott als ein Richter auftritt. Und die Strafen, die Gott als Richter ausspricht, zielen manchmal nicht nur auf einzelne Menschen, sondern immer wieder gelten sie auch kollektiv für ganze Städte, für Völker, für Nationen. Du kennst vielleicht Sodom und Gomorra. Es waren zwei Städte, die durch ein göttliches Gericht komplett vernichtet wurden, so berichtet es die Bibel. Und im Fall der Sintflut, da galt dieses Gericht sogar letztlich für die ganze Menschheit, bis auf ein paar ganz wenige. So, und wir finden es auch immer wieder in den Prophetenbüchern, dass der Untergang von Städten und von Nationen angekündigt wird. Und die Propheten machen dabei ganz klar, es ist Gott selbst, es ist sein Gerichtshandeln, wenn diese Stadt oder diese Nation untergeht. Auch wenn es in der Praxis natürlich ganz menschliche Armeen waren, die diesen Untergang dann tatsächlich herbeigeführt haben, die Bibel führt es auf Gott selbst und auf sein Gericht zurück. Und die Frage ist jetzt, könnte es sein, dass es sich bei den Ereignissen im Buch Josua auch um ein solches Gerichtshandeln Gottes gehandelt hat? Wäre das vielleicht möglich? Denn wenn das stimmt, dann würden sich die Ereignisse im Buch Josua letztlich einreihen in das Gerichtshandeln Gottes an einer ganzen Reihe von Städten, Völkern und Nationen im Alten Testament. Es gäbe dann eigentlich nur eine Besonderheit in diesem Buch und die Besonderheit wäre, dass hier das Gericht durch die Armee Israels vollzogen wird, wenn es ansonsten eigentlich immer Armeen anderer Völker waren, die dieses göttliche Gericht vollstreckt haben. Wenn das zutrifft, dann müssten wir uns jetzt eigentlich gar nicht so sehr mit der Frage befassen, warum Gott denn speziell diese Kriege Josuas gegen die Bevölkerung Kanaans zugelassen hat. Nein, die grundsätzlichere Frage ist dann, warum lässt Gott manchmal solche kollektiven Gerichtsstrafen zu. Obwohl doch schon im Alten Testament und erst recht im Neuen Testament das Prinzip der individuellen Strafe für individuelle Schuld immer wieder hochgehalten wird. Warum gibt es trotzdem solche kollektive Gerichtsstrafen in der Bibel? So, ich finde, diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Und ich glaube tatsächlich auch, dass wir diese Frage nicht komplett beantworten können. Aber was uns der Antwort vielleicht ein wenig näher bringen könnte, ist das sechste Puzzleteil. Und dieses Puzzleteil heißt, Gott hat den Durchblick und wir nicht. Ich weiß nicht, ob du darüber schon mal nachgedacht hast, aber Tatsache ist, unsere menschliche Perspektive auf die Realität ist tatsächlich äußerst begrenzt. Ja, wir sehen nur einen kleinen, einen winzigen Ausschnitt der Wirklichkeit. Ja, das gilt auch heute noch in Zeiten des Internets. Wir Menschen sind ja gar nicht mal ansatzweise in der Lage, die gigantische Informationsflut zu verarbeiten, die uns prinzipiell zugänglich wäre. Noch weniger können wir beurteilen, ob die Informationen wirklich die Wirklichkeit abbilden, ob sie eigentlich wahr sind. Und vor allem, wir Menschen sehen nur das Äußerliche. Gott hingegen sieht hinter die Kulissen. Er sieht wirklich das ganze Bild. Er kennt nicht nur die Vorgänge in dieser Welt, er sieht auch in die Köpfe und in die Herzen hinein. Und dieser völlig ungefilterte Blick auf die Realität, den Gott da hat, den stelle ich mir ungeheuer herausfordernd vor. Ja, ich muss das immer wieder denken, wenn ich bestimmte Filme anschaue. Ich schaue wirklich gerne Filme an, aber mir geht es immer so, je expliziter die Gewaltdarstellungen werden, umso weniger gefällt mir das. Ja, also wenn im Detail gezeigt wird, wie Menschen umgebracht werden, wie sie gequält werden oder missbraucht werden, ja, dann macht mir das Anschauen doch eher zur Qual und dann mache ich entweder die Augen zu oder ich schaue weg oder ich schalte den Film aus. Ja, aber genau das tut Gott nicht. Er macht nicht die Augen zu. Er schaut nicht weg. Er muss sich den ganzen Dreck, den wir Menschen da produzieren, ungefiltert anschauen. Er ist live und hautnah dabei, wenn Boko Haram oder der Islamische Staat Dörfer überfällt, Eltern vor den Augen der Kinder niedermetzelt, Mädchen entführt, vergewaltigt, zwangsverheiratet. Er spürt die Schmerzen der Menschen in allen Teilen der Welt. Wenn sie beraubt werden, unterdrückt, verlassen, betrogen, geschlagen, gemobbt, vernachlässigt, manipuliert, ausgebeutet, was für Menschen das so alles machen miteinander. Und wenn Gott wirklich die Liebe ist, dann können wir sicher sein, Gott leidet massiv darunter. Und wenn mich schon der Anblick von Schauspielern quält, obwohl ich weiß, dass die gar nicht wirklich leiden müssen und dass das Blut eigentlich nur Ketchup ist, ja, wie quälend und verstörend muss es dann erst für Gott sein, sich mit anschauen zu müssen, wenn seine geliebten Menschen so schrecklich, so furchtbar, so grausam behandelt werden. Und wir lesen das in der Bibel immer wieder, solche verstörenden Grausamkeiten hat es immer schon gegeben. Ja, wir lesen zum Beispiel, wie in Sodom offenbar alle Männer Spaß dran hatten, wahllos unschuldige Männer zu vergewaltigen. Ich meine, was muss das für eine unfassbar grausame, verrohte Gesellschaft gewesen sein, in der alle Männer Spaß haben, nachts loszuziehen, sich irgendeinen zu krallen und zu vergewaltigen. Und vor der Sintflut hat es offenbar auch nicht besser ausgesehen. In 1. Mose 6, 11 bis 12 lesen wir, die Menschen waren böse und gewalttätig, die Erde war voller Verbrechen. In 5. Mose 20 sagt Gott auch etwas über die Völker in Kanaan, also in dem Land, das Josua erobert hat. Und Gott sagt da, sie tun abscheuliche Dinge für ihre Götter. Und was hat Gott da gemeint? In 5. Mose 12 wird es genauer erklärt. Da heißt es in Vers 31, alles, was der Herr verabscheut und hasst, haben sie für ihre Götter getan. Sogar ihre Söhne und Töchter haben sie für ihre Götter verbrannt. Hast du es gehört? Diese Leute haben Kinder für ihre Götter geopfert. Stell dir das vor. Kinder verbrennen als Opfer für die Götter. Ich muss sagen, sowas Grauenvolles kenne ich nicht aus unserer heutigen Zeit. Ja, ich habe sowas Furchtbares noch nicht mal von so ganz menschenverachtenden Gruppen gehört oder von ganz schlimmen Diktaturen. Obwohl ich das, was ich von diesen Leuten gehört habe, auch schon völlig verstörend und grauenvoll finde. Aber wenn ich da lese, was da in der Zeit des Alten Testaments passiert ist, dann denke ich, wir können heute nur erahnen, wie grauenvoll und wie menschenverachtet es in solchen Kulturen zum Teil zugegangen sein muss. Und mir zeigt es, eine Welt ohne Gott kann sich buchstäblich in eine Hölle auf Erden verwandeln. Und gemäß dem Bericht der Bibel hat es diese Hölle auf Erden tatsächlich immer wieder gegeben. Vor der Sintflut, in Sodom und Gomorra, unter den Völkern Kanaans. Wenn Menschen unheilbar krank sind und schwer leiden müssen und sich nur noch quälen, dann sagen wir manchmal, sein Tod war eine Erlösung. Und ich frage mich da schon, könnte es vielleicht sein, dass es manchmal durch und durch verdorbene Gesellschaften gegeben hat, in denen die Menschen sich nur noch gequält haben gegenseitig? Könnte es sein, dass ein allwissender, liebender Gott manchmal zu dem Schluss gekommen ist, für eine solche destruktive, brutale, hasserfüllte und menschenverachtende Gesellschaft ist ein Ende mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne Ende? Könnte das vielleicht sein? Ich weiß es nicht. Aber ich beginne zumindest zu ahnen, dass es solche Fälle vielleicht tatsächlich gegeben haben könnte. Vor allem, wenn ich mir dann dazu noch das siebte Puzzleteil anschaue. Und das ist jetzt auch sehr wichtig, denn das siebte Puzzleteil heißt, Gott ist in der Bibel als Richter wesentlich gnädiger, geduldiger und barmherziger als wir Menschen. Lass mich dir beweisen, dass das wirklich so ist. Ja, wir lesen das ja vielfach in der Bibel. Gott ist barmherzig, gnädig, geduldig und langsam zum Zorn. Und ich habe mich lange Zeit gefragt, boah, wie passt das zu diesen teils brutalen Gerichtsankündigungen in der Bibel? Ja, Gott, du kannst lang davon reden, dass du gnädig und geduldig und langsam zum Zorn bist, aber ich lese doch so viele Geschichten von deinem Zorn in der Bibel. Und diese Frage hat mich so lange umgetrieben, bis ich mal genauer ins Buch über den Propheten Jona geschaut habe. So lasst uns ganz kurz dieses ganz besondere Buch doch mal zusammen anschauen. Ja, auch in diesem Buch geht es ja um eine furchtbare Gerichtsandrohung Gottes über eine ganze Stadt. Gott hat Jona beauftragt, der Stadt Ninive anzukündigen, dass sie innerhalb von 40 Tagen zerstört wird. Wir kennen alle die Geschichte. Jona will das nicht tun. Er will nicht nach Ninive gehen, um dort Gottes Gericht anzukündigen. Stattdessen läuft er weg von Gott. Sein Problem ist nur, er kommt nicht weit. Am Ende landet er im Meer und er wird von Gott gerettet durch einen großen Fisch. Und schließlich stellt sich Jona dann doch dem göttlichen Auftrag. Er geht tatsächlich nach Ninive und kündigt dort Gottes Gericht an. Und das Erstaunliche ist, die Menschen hören auf ihn, sie kehren um zu Gott. Und in der Folge sagt Gott, okay, dann werde ich Ninive nicht zerstören. Ich stoppe das Gericht, das Jona angekündigt hat. So, und was mich im Buch Jona immer total erstaunt hat, war die Reaktion von Jona. Ja, Jona war nicht etwa erleichtert. Puh, doch keine Zerstörung. Nein, ganz im Gegenteil. Jona war total frustriert. Er wurde geradezu depressiv. So, warum? Warum war Jona überhaupt vor Gott davongelaufen? Ich hatte jahrzehntelang immer gedacht, na klar, Jona ist davongelaufen, weil er Angst hatte, den Leuten in Ninive so eine schlimme Botschaft zu bringen. Er hatte bestimmt Angst, dass er dafür verhaftet wird oder misshandelt wird. So dachte ich das immer, aber erst vor ein paar Jahren habe ich verstanden, nee, das stimmt gar nicht. Jona ist nicht davongerannt, weil er Angst hatte vor den Leuten in Ninive. Der tatsächliche Grund für Jonas Flucht findet sich in Jona 4, die Verse 2 bis 3. Und da lesen wir Folgendes, da sagt Jona, ach Herr, Habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. So mach nun meinem Leben ein Ende, Herr. Ich will lieber sterben, als zu leben. Als ich darüber nachgedacht habe, war ich echt total verblüfft. Also Jona schimpft hier sinngemäß: Gott, ich hab's doch gleich geahnt, dass du immer so wahnsinnig gnädig und barmherzig bist. Und am Ende kneifst du dann wieder und dann tut dir das Unheil wieder leid. Ich hab's geahnt. Und genauso ist es jetzt gekommen. Hey Leute, ich hab keinen Bock mehr. Ja, also das heißt, die Gnade und Barmherzigkeit Gottes war für Jona nicht etwa Grund zur Freude, ganz im Gegenteil. Jona hat sie regelrecht gefürchtet und am Ende hat ihn das depressiv gemacht. Jona ist nicht geflüchtet, weil er Angst hatte vor den Menschen in Ninive. Nein, Jona ist geflüchtet, weil er Angst hatte vor der Gnade Gottes. Und diese Angst hat ihn veranlasst, lieber nicht nach Ninive zu gehen, weil er hat es von Anfang an befürchtet, dass die Leute in Ninive auf ihn hören könnten, dass sie Buße tun könnten und dass dann Gott sein Gericht über Ninive wieder abbläst. Und das wollte Jona auf gar keinen Fall. Und das führt zu der Frage, warum war Jona denn so versessen drauf, dass Gott die Stadt in Ninive zerstört? Ja, war Jona so ein Sadist, der unbedingt Blut sehen will? Oder was war da los? Ich denke, bevor wir Jona verurteilen, sollten wir uns vielleicht erstmal den historischen Hintergrund anschauen. Was war das für eine Stadt, um die es da ging? Die Stadt Ninive war eine wichtige Provinzhauptstadt im Assyrischen Reich. Und dieses Assyrische Reich war damals extrem aggressiv. Es hat immer wieder die Nachbarländer überfallen und ausgeraubt. Der Prophet Nahum hat Ninive deshalb als eine Stadt des Blutvergießens bezeichnet. Ja, weil der Reichtum dieser Stadt eben das Ergebnis war von brutalen Beuteraubzügen. Und wir machen uns heute kaum noch eine Vorstellung davon, wie menschenverachtend und grausam es bei solchen Raubzügen zugegangen ist. Und deshalb war es verständlich, dass die Israeliten fürchterliche Angst hatten vor Ninive. Ja, die Israeliten mussten in permanenter Angst davor leben, grausam überfallen, ausgeraubt und umgebracht zu werden. Israel musste permanent fürchten um seinen Besitz, um seine Städte und Häuser, um ihr Leben und um das Leben ihrer Frauen und Kinder. Und ich finde, angesichts einer solchen existenziellen Bedrohung, ja, da wird verständlicher, warum Jona unbedingt wollte, dass diese bedrohliche Macht endlich gestürzt wird. Ja, die Aussicht auf ein zerstörerisches, göttliches Gericht über diesem hochaggressiven Volk, die war aus der Sicht von Jona ein Hoffnungsschimmer. Seine Hoffnung war, das Gericht Gottes wird Israel endlich erlösen von dieser quälenden Angst vor Krieg und Terror. Und das können wir heute vielleicht verurteilen, aber wir müssen uns auch sagen lassen, ja gut, wir haben es auch leicht, Jona zu verurteilen. Wir sind nicht einer solchen Bedrohung ausgesetzt. Wir müssen nicht fürchten, von einem rücksichtslosen Terrorstaat überfallen zu werden. Und ich frage dich ganz ehrlich, bist du dir sicher, dass du dir in so einer Situation nicht genauso wie Jona gewünscht hättest, dass Gott endlich als Richter auftritt und diesem Terrorstaat ein Ende macht? Bist du dir sicher? Mir geht es jedenfalls so, die Perspektive von Jona wirft für mich insgesamt ein völlig anderes Licht auf diese ganzen Gerichtsandrohungen Gottes in der Bibel. Plötzlich wird verständlicher, warum es Psalmen gibt, in denen das gefeiert wird, dass Gott als Richter kommt. In denen das gefeiert wird, dass Gott kommt, um den Erdkreis zu richten. Ja, das war für die Leute damals kein Problem, das war eine Hoffnung. Das war die Hoffnung von bedrängten, von verängstigten, traumatisierten und unterdrückten Menschen, die sich nach Erlösung sehnten. Und ich denke, wir müssen uns schon das fragen lassen. Könnte es sein, dass es vielleicht an unserem fehlenden Hintergrund und Erfahrungswissen liegt, wenn Gottes Strafandrohungen auf uns oftmals so hart und unangemessen wirken? Könnte die Tatsache, dass die meisten von uns niemals Krieg erlebt haben, eine Ursache dafür sein, dass wir uns mit diesen Texten so schwer tun? Eins macht das Buch Jona in jedem Fall klar: wäre Jona der Richter gewesen und nicht der Gott des Alten Testaments, dann wäre Ninive zerstört worden. Punkt. Jona hätte sehr viel härter und drastischer agiert wie der Gott des Alten Testaments. Jona hatte überhaupt kein Verständnis dafür, dass Gott den Menschen in Ninive vergeben hat. Im Gegenteil, Gott war ihm viel zu nachsichtig, viel zu gnädig, viel zu geduldig, viel zu barmherzig. Jona hatte also genau das umgekehrte Problem mit Gott, wie wir modernen Menschen aus dem 21. Jahrhundert. Er ist nicht am Gericht Gottes verzweifelt, er ist an der Gnade Gottes verzweifelt. Und ich frage mich, ist es nicht arrogant und anmaßend zu denken, dass wir heute gnädiger und barmherziger gewesen wären als Jona, wenn wir Angst um unser Leben und das Leben unserer Familien und Kinder gehabt hätten? Würden wir vielleicht nicht doch völlig anders über Gottes Zorn und Gottes Gericht denken, wenn wir nur einmal am eigenen Leib erlebt hätten, was es bedeutet, von Terroristen bedroht und überfallen zu werden? Könnte es vielleicht sein, dass der Gott des Alten Testaments in Wahrheit tatsächlich sehr viel gnädiger und barmherziger ist, als wir das wären an seiner Stelle? Und könnte es sein, dass wir als Richter noch viel härter, unbarmherziger und ungeduldiger durchgreifen würden, wenn wir uns all diese Grausamkeiten mit ansehen müssten, die Gott sich jeden Tag live und in Farbe mit ansehen muss? Ich muss sagen, ich glaube das. Und ich glaube, dass der Gott der Bibel der sehr viel gnädigere, barmherzigere und geduldigere Richter ist, als ich das wäre an seiner Stelle. Das glaube ich nicht nur wegen Jona, sondern vor allem auch wegen Jesus. Denn dieser Gott hat doch auf Golgatha bewiesen, wie aufopferungsvoll er die Menschen liebt. Und damit sind wir beim achten Puzzleteil. Und das heißt, am Kreuz hat Gott seinen vernichtenden Zorn auf sich selbst gelenkt. So, um dir zu zeigen, was ich damit meine, möchte ich dir nochmal eine dieser furchtbaren Gerichtsankündigungen vorlesen. Sie steht in Jeremia 25, die Verse 15 bis 18. Da lesen wir Folgendes. Denn so sprach zu mir der Herr, der Gott Israels: Nimm diesen Becher mit dem Wein meines Zorns aus meiner Hand und lass daraus trinken alle Völker, zu denen ich dich sende, dass sie trinken, taumeln und toll werden vor dem Schwert, das ich unter sie schicken will. Und ich nahm den Becher aus der Hand des Herrn und ließ daraus trinken alle Völker, zu denen mich der Herr sandte, nämlich Jerusalem, die Städte Judas, ihre Könige und Fürsten, dass sie wüst und zerstört liegen und ein Spott und Fluch sein sollten. Der vernichtende Zorn Gottes wird hier also verglichen mit einem Becher Wein, den die Völker trinken müssen und der zu ihrer Zerstörung führt. Und dieses Bild des Bechers, ja, das kennen wir Christen doch. Wir kennen diesen Becher aus der Passionsgeschichte. Im Garten Gethsemane, da betet Jesus: Nimm doch diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken muss. Und es heißt, Jesus trinkt am Kreuz genau aus diesem Becher des vernichtenden Zornes Gottes, von dem Jeremia damals gesprochen hat. Der gleiche Zorn Gottes, der dazu geführt hat, dass Städte und Nationen gerichtet wurden, hat Gott auf Golgatha selbst getroffen. Diesen Gott, der in Jesus auf die Erde kam und der sich hat schlagen, quälen und umbringen lassen am Kreuz. Ist das nicht unglaublich? Und deshalb leben wir seit Golgatha in einer neuen Zeit. Ja, diesen vernichtenden Zorn Gottes hat Jesus am Kreuz auf sich genommen. Und deshalb müssen wir übrigens auch vorsichtig sein, heute irgendwelche Kriege oder Katastrophen oder Seuchen als Ausdruck von Gottes Zorn und Gottes Gericht zu deuten. Ja, lasst uns das nicht vergessen, was die Bibel uns berichtet. Sie sagt: Hätte es in der Stadt Sodom nur 10 gerechte Menschen gegeben, dann hätte Gott sein Gericht nicht vollstreckt. Heute haben wir in fast allen Städten und Nationen der Erde Hunderte, Tausende, ja Millionen Gerechte, die sich auf das Kreuz Jesu berufen und im Blut Jesu Gerechtigkeit finden. Und deshalb können wir nicht einfach Situationen aus der Zeit vor Jesus auf unsere heutige Zeit übertragen. Ich will das natürlich nicht ausschließen, dass Gottes Gerichtshandeln heute noch in der Welt wirksam sein kann. Ich sage nur, wir müssen vorsichtig sein mit allzu schnellen Übertragungen aus einer anderen heilsgeschichtlichen Zeit. Und noch was lernen wir durch diesen Zusammenhang zwischen den Gerichtsankündigungen im Alten Testament und dem Kreuz. Wir sehen hier, Gott tut wirklich alles, um das Gericht möglichst zu verhindern. Ja, das sehen wir schon im Alten Testament. Gott warnt die Menschen durch die Propheten. Er ruft sie zur Umkehr. In Amos 3, Vers 7 heißt es, Gott tut nichts, ohne es vorher seinen Dienern, den Propheten, anvertraut zu haben. Und im Buch Jona sehen wir, manchmal hat es funktioniert. Manchmal hat die Stimme der Propheten das Gericht tatsächlich abwenden können. Aber dann im Neuen Testament sehen wir, Gott tut noch mehr. Gott nimmt am Kreuz das Strafgericht selbst auf sich. Liebe Freunde, welchen größeren Beweis könnte es geben, dass Gott wirklich sein Äußerstes tut, um das Gericht abwenden zu können? Und spätestens hier sehen wir, dieser Gott ist zwar ein gerechter Richter, aber zugleich liebt er tatsächlich jeden einzelnen Menschen. Und er hat somit auch jeden einzelnen dieser Menschen geliebt, die in all diesen Kriegen und Gerichten ums Leben gekommen sind. Im Buch Jona lesen wir sogar, dass Gott sich um die Tiere in Ninive Gedanken gemacht hat. Dieser Gott litt und leidet mit unter den furchtbaren Folgen, die unsere Gottlosigkeit anrichtet. Und so spürt man danach förmlich das Aufatmen Gottes, als die Landnahmekriege unter Josua endlich vorbei wären. Und da lesen wir in Josua 11, Vers 23, und so hatte das Land endlich Ruhe vom Krieg. Und damit sind wir beim neunten und beim letzten Puzzleteil. Gottes Ziel ist eine Welt ohne Leid, Gewalt und Krieg. Schon im Alten Testament hat Gott versprochen, wenn eines Tages sein zukünftiges Reich anbricht, dann werden sie ihre Schwerter in Pflugscharen umschmieden und ihre Speere in Winzermesser. Kein Volk wird mehr ein anderes Volk angreifen und keiner wird mehr lernen, wie man Krieg führt. Das steht in Micha 4, Vers 3. Das ist Gottes Ziel für unsere Welt. Und ganz am Ende der Bibel lesen wir, wie diese große Vision Realität wird. Ja, im zweitletzten Kapitel der Bibel wird uns ein wunderbares Bild vor Augen gemalt. Da wird gesagt, sieh her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz, denn was früher war, ist vergangen. Das ist Gottes Ziel mit dieser Welt. Darauf arbeitet er hin, seit diesem Tag, an dem die Sünde in die Welt kam und die Menschen von Gott getrennt wurden. Und für uns bedeutet das, egal wie viel Leid wir in diesem Leben durchleben müssen, egal was uns geraubt wird, egal was wir an Schlimmem erdulden müssen, selbst auf dem Sterbebett, dürfen wir Christen erfüllt sein mit dieser wundervollen Hoffnung, dass das Beste immer noch vor uns liegt, dass Gott uns zu seinem guten Ziel führen wird. Und die große Frage ist deshalb am Ende, können wir diesem Gott vertrauen, dass er die größere Perspektive hat als wir? Auch wenn wir ihn manchmal nicht verstehen, auch wenn er manchmal in einer Art und Weise handelt, die wir nicht nachvollziehen können, aus unserer sehr begrenzten Perspektive heraus. Können wir diesem Gott, der die Liebe in Person ist und der am Kreuz für alle Menschen starb, können wir diesem Gott vertrauen, dass er mehr als wir davon versteht, wie das Böse in die Schranken gewiesen werden muss und auf welchem Weg mehr Menschen vor Leid und Tod bewahrt werden können? Ich habe euch jetzt von 9 Puzzleteilen berichtet, die mir geholfen haben, mit dieser schwierigen Frage umzugehen. Ich will sie noch mal kurz zusammenfassen. Das erste Puzzleteil hieß: Für die Kirche Jesu gilt das Gebot der absoluten Gewaltfreiheit. Zweitens, die Notwendigkeit staatlicher Gewalt zur Eindämmung des Bösen wird von der Bibel aber klar bestätigt. Drittens, Kriege waren für den Staat Israel im damaligen kriegerischen Umfeld unausweichlich, um leben und überleben zu können. Aber viertens, die alttestamentlichen Kriege Israels sind anders als die Kriege anderer Völker. Sie wurden nie zur Ausbreitung der eigenen Religion geführt. Sie konnten nur auf Gottes Weisung mit seiner übernatürlichen Bestätigung geführt werden und sie waren nur für Israels Überleben im zugewiesenen Territorium erlaubt. Für selbstherrliche Feldherren mit Welteroberungsfantasien gab es in Israel keinen Platz. Und fünftens, manche Kriege sind ein Ausdruck von Gottes Gerichtshandeln, das im Alten Testament manchmal auch ganze Kollektive, Städte, Völker und Nationen betreffen konnte. Aber sechstens, Gott hat den Durchblick, wir nicht. Deshalb dürfen und sollten wir dem gerechten und liebevollen Gott vertrauen, dass er besser weiß als wir, wie das Böse in der Welt begrenzt werden kann und muss, um Leid zu minimieren. Tatsache ist siebtens, Gott ist als Richter auch schon im Alten Testament wesentlich gnädiger, geduldiger und barmherziger als wir Menschen. Und achtens, am Kreuz hat Gott seinen vernichtenden Zorn auf sich selbst gelenkt. Denn neuntens, Gottes Ziel ist eine Welt ohne Krieg. Das hat er uns fest versprochen. So haben wir mit diesen 9 Puzzleteilen jetzt das ganze Bild? Ganz bestimmt nicht. Ja, die Bibel macht immer wieder deutlich, dass wir Menschen nicht in der Lage sind, Gott und die Wahrheit komplett zu verstehen. Paulus hat geschrieben, dass wir jetzt noch undeutlich, bruchstückhaft sehen können. Aber ich hoffe trotzdem, dass dir dieser Vortrag geholfen hat, Gottes Wort zu vertrauen, auch an den Stellen, an denen es erst einmal schwer verdaulich ist. Und zweitens hoffe ich, dass du gemerkt hast, wie wichtig es ist, dass wir die Bibel nicht einfach glatt bügeln, dass wir die schwierigen Stellen nicht einfach verdrängen oder umdeuten. Denn wenn wir die biblische Botschaft verdrängen, dass Gott auch ein zorniger Richter ist, dass unsere Sünde Gottes vernichtenden Zorn zur Folge hat, dann verstehen wir auch nicht wirklich, welches Wunder am Kreuz geschehen ist. Dann verblasst dieses Wunder der Versöhnung, der Errettung, der Erlösung, die Jesus am Kreuz für uns erworben hat. Der große Theologe John Stott hat in seinem Buch über das Kreuz geschrieben: Nur wer die Größe des Zornes kennt, wird von der Größe des Erbarmens überwältigt. Und deshalb möchte ich uns auffordern, hüten wir uns davor, die Bibel zu beschneiden oder unliebsame Teile einfach für veraltet zu erklären. Hüten wir uns auch davor, unsere Bibellese zu reduzieren, immer nur so auf wohltuende Lieblingstexte, Losungen und Kalendersprüche. Es ist wichtig, dass wir das ganze Wort Gottes auf uns wirken lassen, in seinen schönen und in seinen erschreckenden Passagen. Denn nur das ganze Wort Gottes bringt uns die Wahrheit, die uns wirklich erlöst und frei macht. Ich danke euch fürs Zusehen und fürs Zuhören.